Dankeschön. In dem Namen Jesu, da haben wir alles, was wir brauchen. Und mein Thema heute ist die Gesinnung Jesu Christi. Diese Grundeinstellung, diese innere Haltung, Jesus Christus ist in mir. Ja. Diese Gesinnung übersteigt alles Menschliche. Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Dieser Verstand ist ja, jenseits jeglicher menschlicher Intelligenz, über das Lernen geht es hinaus, jenseitiges Verständnis ist, ja, die Gesinnung Jesu, so denken, wie Jesus gedacht hat. Hier einige Ideen, was das bedeutet, nach Epheser Kapitel 2, Vers 6. Dieser Christusverstand, das durchbricht alles Irdische, das wir gar nicht mit unseren Sinnen fassen können. Und wir sind dann an himmlische Orte, so vom Himmel inspiriert sein, das ist die Gesinnung Jesu. Dieses Denken, Sehen und verändert unsere ganze Situation. Ja, die Wunder Jesu, die Herrlichkeit Jesu, du lebst wie der Sohn Gottes oder die Tochter Gottes, du lebst in neuen Dimensionen. Wer glaubt, der hat ein neues Denken, verfolgt neue Ziele, er sieht die Welt mit ganz anderen Augen, der lebt auch ganz anders. Die Gedanken Christi sind nicht nur Gedanken, dass ich im Kopf was habe, eine Idee was. Nein, das sind auch die Taten und die Worte meines Lebens. Zuerst ist der Gedanke, dann die Worte und dann die Taten. Du lebst als Priester und König Gottes. Du trägst all das schon in dir, wenn du auf diese Welt kommst. Ja, die Gesinnung Jesu. Der Mensch ist von Anfang an gut, aber der wird verdorben und er wird schlecht, früher oder später. Ja, wir den Glauben an Jesus Christus und so weiter. Wenn wir zurückkommen und uns bekehren und neu anfangen, dann werden wir ja neu qualifiziert, wir verfeinern unser Leben, ja, und üben eigentlich das neue Leben Christi ein. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das ist diese Gesinnung Christi. Darum sind wir hier auf dieser Welt. Diese Welt ist unser Existierplatz, die Lebensschule, ja, unser Übungsplatz hier. Trainieren wir für den Himmel, für die Ewigkeit. Hier wird unsere Erwählung, unsere Berufung festgemacht. Hier bewähren wir uns und das ist unsere Grundausbildung hier in dieser Welt, wenn wir kommen. Im Himmel werden wir nur als Bewährte aufgenommen, ja, die sich hier bewährt haben in diesem Leben, wie auch immer, kurz oder lang. Die nicht nur gelebt haben, sondern die auch den Auftrag Gottes ausgefüllt haben, die standhaft waren, die überwunden haben, die den Test bestanden haben. Ja, und alle Menschen müssen zum TÜV geistlich gesehen. Der Glaube wird geprüft und wir müssen uns beweisen als Kinder Gottes. Gott versuchte Adam im Paradies mit zwei Bäumen, ob er sich verkneifen kann, dass er nicht probiert und nicht nascht von diesen beiden Bäumen, denn die sind viel später vorgesehen gewesen in seinem Leben. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, um versucht zu werden, um sich zu bewähren. Also vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, das gehört zum Lebensstil dabei. Er musste Proben bestehen, ob er immer noch so stolz ist, wie der Satan ihm eingeredet hat oder bilde was ein. Ja, alles muss durchs Feuer gehen. Nur das, was bleibt, das wird belohnt. Die drei Männer im Feuerofen, die mussten sich bewähren. Als der vierte Mann dabei stand und die gingen lobend rein und kamen frei raus und fröhlich. Auch Daniel musste in der Löwengrube gehen und sich auch dort bewähren. In der Endzeit, in der wir jetzt leben, geht ohne Versuchung unser Leben auch nicht ab. Ja, eine Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Wir müssen uns hier bewähren, ob wir wollen oder es nicht. Nur der liebe Gott nimmt nur Bewährte an. Die Gesinnung Jesu Christi ist mein Thema. Wir müssen alle durch Anfechtungen gehen, egal welcher Art. Ja, der eine hat körperliche Anfechtungen, der andere wird auf seine Gesundheit versucht, der andere wird irgendwie anders angeknabbert, wie auch immer. Ja, der andere leidet finanziell, der andere familiär, der andere emotionell, geistlich, der andere im Beruf, am Arbeitsplatz. Wir werden überall irgendwie versucht, jeder auf seine Art. Und der Teufel versucht, unsere Schwachstellen herauszufinden. Deshalb meine Botschaft ist die Gesinnung Jesu. Lebe so, wie Jesus gelebt hat. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, lebe so, dass du nichts zu bereuen hast, dass du dich nicht schämen musst, dass man dir nichts nachsagen kann. Guck mal, das war eine Schlampe oder ein Schlamper. Ja, lebe die Gesinnung Jesu. Sei so eingestellt, wie Jesus war. In Philipper Kapitel 2, Vers 5, das ist dieser Vers, der mich hier begleiten wird in dieser Andacht. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Seid so gesinnt, einfach so. Ja, du musst nicht immer als Einsiedler leben. Ja, das musst du manchmal als Einsiedler leben, allein auf dich selbst. Und ich werde ein paar Gedanken sagen, die mir groß geworden ist in meinem Christsein. Es geht um die Gemeinschaft. Wir als Menschen können nicht immer Einsiedler sein. Das ist schön. Keiner geht auf die Nerven. Keiner ruft dich an. Alle lassen dich in Ruhe. Ja, aber wir sind für die Gemeinschaft geschaffen. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Du musst in der Gemeinschaft irgendwo sein, im Verein oder was auch immer ist, in der Ehe, in der Familie. Da hast du Kinder um dich, die gehen dir vielleicht auf die Nerven. Ja, da wirst du manchmal verletzt und enttäuscht. Da wird man kritisiert, da wird man beleidigt. Ja, da leidet man an sich selbst. Ja, die mögen mich nicht, die verstehen mich nicht, die betrachten mich als krank im Kopf. Ja, du wirst verletzt und das gehört dazu. Wie verarbeitest du die Verletzungen? Das ist das Thema bei der Gesinnung Jesu. Wie verarbeitest du das Negative, wenn du angerempelt wirst, angefahren wirst? Ja, der Mensch ist ein soziales Wesen. Und da muss ich bewähren. Und wir sollen alles so werden, wie Jesus war. Und weißt du, von Jesus wissen wir nicht viel. Aber da wissen wir eines. Er war sanftmütig und demütig, von Herzensdemütig. Der Geist Jesu ist ein Geist der Barmherzigkeit, der Großzügigkeit, Geist der Liebe, des Edelmutes. Das war Jesus. Wahre Christen haben diese Gesinnung. Sie sind Edelleute. Und der Heilige Geist veredelt uns, jeden Einzelnen, wo er auch ist. Wahre Christen haben mit allen Menschen Erbarmen, sie lieben die Menschen, sind Menschenfreunde, auch sie lieben auch die, die unsympathisch sind, ja, die gegen den Strich gehen. In Demut schätzen sie alle Menschen, ja, und sie suchen das Wohl der Stadt Bestes, was auch sei. Das sind wahre Gläubige, die leben nicht nur für sich, sondern die leben für die ganze Welt, für die ganze Umgebung. Schau mal Jesus an, er war Gott gleich. Hielt aber nicht daran fest, Gottes Sohn zu sein. Er sagt immer wieder, ich bin des Menschensohn. Er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave behandelt und manchmal sogar ausgenutzt. Er war aller Diener zum Wohl anderer. Und das sind wir Menschen, die Gott geschaffen hat, dass wir zum Nutzen, zum Vorteil anderer Leute sind. Und darum diese Aufforderung, seid untereinander so gesinnt, wie das dem Leben Jesu entspricht. Einfach so gesinnt. Jesus hat die Füße seinen Jüngern gewaschen. Stell dir mal vor, der König aller Könige, der Herr aller Herren, wäscht seinen Jüngern die Füße. Er war ganz Mensch. Er liebte selbst dann, wenn man ihn nicht mehr liebte, wenn man ihn ablehnte, wenn alle davon liefen. Ja, ihm wurde alles Mögliche unterstellt. Er ist ein Säufer, ein Fresser. Er geht nur zu den Pharisäern, wo was Gutes abfällt und was Gutes bekommt. Der Herr des Universums wurde unser aller Diener und Knecht, ein Sklave. Solche Menschen fehlen heute. Viele Menschen sind heute nur Besserwisser, die immer das letzte Wort behalten wollen, aber nichts tun. Ja, wenn es darauf ankommt, hauen sie ab. Wer erniedrigt sich schon heute und wäscht dem anderen die Füße und folgt dem Beispiel Jesu? In Johannes 13 sagt Jesus, ich habe euch ein Beispiel gegeben, tut so, wie ich es euch getan habe. Das ist die Gesinnung Jesu. Das Beispiel Jesu ist wahres Christentum. Alles andere ist nur Bluff, Etikettenschwindel oder Täuschung. Ja, ich bin ein Christ. Ja, jeder kann sich als Christ schimpfen. In vielen Gemeinden und bei vielen Christen, da ist der Stolz noch ganz groß, die Machtgier, die Herrschsucht, andere zu kommandieren, anderen Vorschrift zu machen, mach so, mach so, mach so. Ja, da ist so viel Egoismus noch in den christlichen Kreisen, so viel Bitterkeit und Verbitterung. So viel Geldgier und so viel Afterreden, so viel Rechthaberei. Man will das letzte Wort behalten, die erste Geige spielen. Ja, viele Menschen wollen bei jeder Hochzeit die Braut sein und bei jeder Beerdigung die Leiche. Ich verstehe, wo es um die Leute ganz besonders geht. Ja, viele sind kleinlich, die haben Pharisäertum, die verursachen Spaltung. Das ist nicht die Gesinnung Jesu. Die Gesinnung Jesu ist, seid eins, seid gleichen Sinnes. Ja, man streitet nicht über die Lehre, wer hat Recht. Wahrscheinlich, wenn es darum geht, hat niemand Recht. Nur Gott hat allein Recht. Das ist nichts von der Gesinnung Jesu. Ja, Man lebt nicht so wie Jesus. Jesus war still. Er hat nicht widersprochen, als man ihm widersprach. Jesus lebt ganz anders. Man erlebt Jesus im Sterben, wie Johannes der Täufer einmal sagte, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist das Leben in Christus, die Gesinnung Jesu. In den meisten Fällen wird das Christentum nur gespielt, so Theater, Kirche spielen, Religion spielen. Darum wird auch der Glaube nicht mehr so ernst genommen heute. Ja, der ist gar nicht so, der ist kein Unterschied zwischen dem, der draußen ist in der Welt und der Jesus Christus nachfolgt. Wahres Christentum fängt bei einem selbst an. Und dieses Stichwort selbst möchte ich hier ganz besonders betonen. Bei einem selbst, bei mir selbst, ja, privat, da wo ich lebe und leibe. Jünger Jesu müssen anders sein als die Masse, die Allgemeinheit draußen. Wir müssen der Welt zeigen, wie Jesus ist. Die Welt braucht Vorbilder, geistliche Vorbilder. So, wir orientieren uns immer an Vorbilder immer noch und es fehlen, wir haben so und so viel Bischöfe, so und so viel Prediger, so und so viel, was weiß ich, Päpste und was auch immer ist. Und was wir heute nicht mehr haben, sind die Vorbilder. Die Welt braucht Vorbilder. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, das überall anwendbar ist. Ja, die Füße waschen, kein großes Problem. Jesus ging überall hin und wo er ging, ging er immer den untersten Weg, den Weg des Sterbens. Und diesen Weg macht niemand einem streitig. Ja, die lassen dich da in Ruhe. Ja, er hat sich für andere aufgeopfert. Er lebte nicht nur für sich selbst. Er suchte nicht seine eigene Ehre. Er war anders als die anderen. Ja, die Gesinnung Jesu ist, dass man großzügig ist. Ja, komm, wenn du das Hemd nimmst, nimm auch die Hose oder die Schuhe, was auch immer ist. Ja, er war großzügig zu allen Menschen. Alles Trennende hat er übersehen. Er ging zu den Samaritern. Normalerweise gingen die Juden am Meer oder am Jordan entlang, wenn sie nach zum Norden, nach Galiläa gingen. Aber Jesus ging mitten durch Samaria. Er wollte, dass sie einer Frau begegnen. Ja, er hat alles ignoriert, die ganzen menschlichen Satzungen. Die Gesinnung Jesu lässt dich kalt, die Satzungen der Leute, was sie da alles Vorschriften machen. Ja, und was sie selber nicht tun. Er hat sein Leben in den Tod gegeben, hat sich verleumden und verleugnen und verraten lassen. Ja, er ließ sich begraben, hat losgelassen. Und das wahre Leben, die Gesinnung Jesu Christi, haltet euch fest, fängt mit dem Sterben an. Ja, mit dem Sterben fängt es an. Nicht, dass wir suchen, was uns trennt und sonst was, sondern ja, wir sollen suchen, was uns verbindet, was uns zusammenbringt, was uns zusammenhält. Ja, durch Sterben hier geht der Weg zu dir. Singen wir in einem Lied. Unser Auftrag in dieser Welt ist, Jesus und seine Liebe auszuleben. Das ist unser Auftrag, die Gesinnung Jesu Christi, die Einstellung, die Jesus hatte. Wir sind hier, um dem Teufel zu zeigen und zu demonstrieren, dass es auch anders geht. Nicht so wie ihr stolz sein, arrogant sein und so weiter. Meine Bibel sagt, wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Du wirst beobachtet, du glaubst gar nicht, wie du beobachtet wirst am Arbeitsplatz, wie du beobachtet wirst in der Gemeinde, wie du beobachtet wirst in der Familie von deinen Angehörigen. Und deshalb gilt ein Prophet im eigenen Hause nichts, weil es da beobachtet wird. Man kennt dich von klein an. Die Welt soll erfahren, wie Gott ist und seine Eigenschaften. Ich predige schon die ganze Woche über die Eigenschaften Gottes. Ja, wir sollen erfahren, die Welt soll sehen, dass es auch anders geht, dass es mit Gottes Hilfe auch man anders leben kann. Und die Welt soll sehen, was Gott aus dir dann macht. Und der Teufel soll sehen, ganz bewusst, was Gott aus dir gemacht hat. Dass du nicht mehr rauchst, nicht mehr saufst, nicht mehr frisst, nicht mehr lügst, nicht mehr das machst und nicht mehr dies machst. Ja? Sei voll von den Eigenschaften Gottes. Ja, von deiner Jesusliebe. Ja, von deiner Bruderliebe, von deiner Geschwisterliebe. Egal, welche Geschwister. Wir sollen die Gesinnung Jesu haben an uns und da soll man sehen, so ist ein Christ, so benimmt sich ein Christ. Viele wollen sehen, was du in deinem Herzen trägst, wie du, ob du wirklich an Gott glaubst und Gott dienst und Gott liebst. Ja, die wollen sehen, ob du echt bist. Ja, wir waren in der Schweiz mal von der Bibelschule, wir haben farbige Geschwister gehabt und da steht eine Schwester so am Regal, und da kommt jemand und kneift, dann sagt er, lass los, ja, ich wollte sehen, ob du echt bist oder nur eine Puppe, ja. Menschen wollen sehen, ob du echt bist. Die kneifen dich. Als ich hier auf dem Breitscheidplatz predigte, da kam auch jemand und hat mich gekniffen. Hat gesagt, Entschuldigung, ich will wissen, ob ich auf dem Kudamm bin oder nicht. Oder ob ich noch träume, ja, nach der Wende. Die Menschen wollen wissen, ob du echt bist. Deshalb kneifen sie dich. Deshalb piesacken sie dich auch. Ja. Du bist erst echt. Nicht nur, was an deinem Etikett steht, sondern was drin ist. Was in deinem Leben drin ist, was dein Leben ausmacht. Viele sind nur Attrappen, Vogelscheuchen. Ein Baum, heißt es einmal, erkennt man an seiner Frucht. Und Jesus sagt, man erkennt die Christen an ihren Früchten. Ja, nicht nur an Blättern und nicht nur am Staum oder was auch sei. Jesus sagt einmal, ihr sollt meine Zeugen sein. Zeugen Jesu sind keine Zuschauer, keine Beobachter, keine frommen Betrachter, sie sind Betroffene. Betroffen. Ja, mich hat es ergriffen. Woran erkennt man einen Christen? In Apostelgeschichte 11, Vers 26, da lese ich, die in der Antiochien, die Jünger, man erkannte sie als Christen und bisher waren sie immer nur Jünger, aber dann haben sie gesagt, das sind Christen, die leben wie Christus, die reden wie Christus, die singen wie Christus, die beten wie Christus, die lieben wie Christus. Ja, das sind Christen. Sie lebten und benahmen sich wie Jesus. Zuerst waren sie Jünger, Schüler, sie haben gelernt. Und wir müssen zuerst mal lernen, 3 Jahre in der Lehre. Dann werden wir Gesellen und dann erst machen wir die Meisterprüfung. Ein wahrer Gläubiger glaubt an Gott, an die Bibel, wie das Wort Gottes offenbart. Ja, und dann lebt er das aus. Jeder wahre Gläubige hat eine Begegnung mit diesem Gott. Er kennt ihn, er ist ihm begegnet. Und deshalb auch von Petrus und den Jüngern, den Aposteln, hieß es später, wir können gegen die nichts sagen. Wir wissen, dass sie mit Jesus gewesen sind. Die Gesinnung Jesu haben wir erst, wenn wir mit Jesus gewesen sind. Dort haben wir dann persönliche Erfahrungen mit ihm. Und wir wissen, wie Gott ist. Wir kennen Jesus persönlich, das ist so wichtig. Die Gesinnung Jesu ist, die wir haben sollen, dass wir Gott persönlich kennen, nicht nur vom Hören und Sagen. Der Herr Matthäus predigt darüber oder wir haben das in der Bibel gelesen. Nein, wir sollen persönlich erleben, wie Jesus Christus ist. Ein echter Gläubiger wandelt mit Gott. Er redet mit Gott, nicht nur am Sonntag oder nicht nur alle halbe Jahre. Ja, wenn es mal ihm dreckig geht. Ja, er lebt mit Gott, vertraut sich Gott an und er rechnet in jeder Situation mit dem Herrn, mit seiner Macht und seiner Stärke. Einem echten Christen erkennt man an der Liebe, an seinem Verhalten. Komm, nimm das, sei gesegnet und dann lässt du der Gnade Gottes geben. Ein echter Christ ist Jesus in kleinem Format. Das ist ein echter Christ. Ja, die Gesinnung Jesu ist so einfach. Ja, einfach ein Sein, was er war. Sich immer wieder fragen, was würde Jesus machen? Ja, man erkennt Jesus an den Reaktionen in deinem Leben, wie du reagierst, wie du dich benimmst, dass du großzügig bist und sagst, Gott segne dich und lässt gehen. Viele benutzen das Christentum nur als Deckmantel. Sie sind Christen, aber ohne Christus. Christus ist ganz weit weg. Du wirst ein Muslim oder ein Jude, wenn du dich beschneiden lässt. Mohammed oder der Muslim, der Mohammed als Propheten anerkennt, kein Schweinefleisch isst und auf bestimmte Regeln achtet. Ja, du wirst ein Buddhist durch tägliche Meditation der Schriften Buddhas und was auch immer ist. Du wirst ein Baha'i durch den Anschluss an diese welttolerante Religion. Aber du bist kein Christ. Ein Christ wird man nicht durch Mitgliedschaft in einer Freikirche oder Kirche oder Gemeinde oder Glaubensgemeinschaft oder in einer christlichen Partei. Bibeltreue Christen, früher gab es die noch. Ja, die gibt's nicht mehr, die kandidieren auch nicht mehr. Am Sonntag haben wir die Wahl. Geh zur Wahl und gib deine Stimme ab. Dann kannst du auch über die Politik schimpfen, wenn sie nichts ist. Du bist auch kein Christ durch Bibelwissen und Theologiestudium. Ja, jemand schrieb mir, ich habe den Heiligen Geist studiert. Du kannst den Heiligen Geist nicht studieren. Du kannst den Heiligen Geist erleben und ausleben und praktizieren. Du bist kein Christ durch Taufe oder die Sakramente. Du bist auch kein Christ durch gute Werke oder vorbildliche Ethik. Oder einwandfreie Moral. Du wirst kein Christ durch Fürwahrhaltung von Dogmen, ja, oder geistliche Realitäten. Ich glaube an die ganze Bibel. Was nützt es dir? Der Teufel glaubt auch an die Bibel. Oder zittert auch noch dabei. Ja, das ist kein großes Kunststück. Siehe, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Du musst Jesus aufnehmen in dein Leben. Das ist das Wichtigste. Christ wird man nur durch Jesus, indem man Jesus in Kleinformat wird, so sein wie Jesus. Und nicht jeder, der sich als Christ schimpft, ist auch als Christ. Ja, genauso wenig wie einer sich Schneider nennt und von der Schneiderei keine Ahnung hat. Ja, es gibt drei Arten von Christen, die sich Christen nennen, beziehungsweise als solche ausgeben, die Kulturchristen. Ja, wir leben in einem christlichen Abendland, da muss man Christ sein, da muss man eine christliche Partei wählen oder in eine Kirche gehen, wenigstens Weihnachten oder Ostern, was auch immer ist. Und sie haben das Christentum geerbt, ja, sind in christliche Kreise aufgewachsen, aber sie sind keine bewusste Christen. Wir müssen Christen bewusst sein, nicht nur Kontakt zu einer Kirche haben, sondern Kontakt zu Jesus, zu Gott. Erst dann ist man Christ. Und diese Gruppe hier, diese Kulturchristen, das ist die größte Gruppe in unserem Land, 1,3 Milliarden Menschen. Sie gibt es weltweit im Augenblick Christen. Dann gibt es die Kirchenchristen. Es sind Menschen, die auf irgendeine Art und Weise mit einer Kirche verbunden sind, arbeiten sogar vielleicht bei der Diakonie. Sie sind irgendwie kirchlich aufgewachsen, besuchen die Kinderkirche oder Sonntagsschule, waren ab und zu mal im Gottesdienst. Das sind die Kirchenchristen. Also in der großen Kirche, wenn es Weihnachten war, da haben sich Leute schon angerufen vormittags, bitte können Sie unseren Platz reservieren in der Kirche. Ja, wir wollen mit unserer Familie zur Kirche kommen. Aber leben gar nicht als eigenständige, lebendige Christen ihren Glauben aus. Und dann gibt es die dritte Sorte, das sind die Überzeugungschristen. Schließlich sind sie Christen geworden durch den Glauben an Jesus Christus. Sie haben Jesus aufgenommen, sind, ja, haben sich bewährt, leben im Glauben, bringen Opfer. Jesus hat für sie die prägende Kraft. Ja, sie orientieren sich an Jesus, so sein wie Jesus. Sie orientieren sich an die Bibel. Sie sind mehr als nur Idealisten. Ja, sie leben die Gesinnung Jesu. Sie leben Jesus aus. Sie reagieren wie Jesus. Wenn du eine Ohrwatsche kriegst, bieten sie die andere dir auch noch an. Ja, wahre Christen sind Gottes Repräsentanten in dieser Welt. Als die Flüchtlinge 2015 kamen hier und unsere Frau Merkel da die Leute aufgenommen hat, haben sich, ja, damit sie hier bleiben können. Hier in Berlin haben sich Leute, 400 Leute auf einmal taufen lassen, damit sie sagen können, ich bin ein Christ, ich bin getauft, also ich kann nicht zurückgehen. Ja, und von diesen Christen gibt es heute keine mehr. Ja, wo sind sie alle? Die wollten nur hier bleiben. Die haben zuerst mal ihre Pässe weggeworfen und dann haben sie sich taufen lassen. Ich bin Moslem gewesen und jetzt bin ich Christ. Ja. Man glaubte damals und der Pastor, der diese 400 Leute getauft hat, der glaubt, jetzt ist die Erweckung ausgebrochen. Ja, Quatsch war das. Alles nur Bluff. Wahre Christen sind Botschafter Gottes, sind Gottes Diplomaten, Gottes Geschäftsträger, Auslandsvertreter Gottes, ja. Und es lassen sich nicht nur taufen, nur damit ich nicht nach Hause geschickt werden kann oder nicht mehr geschickt werden kann. Wahre Christen verkörpern Christus. Verkörpern. Repräsentieren, ja. Sie konvertieren nicht nur schnell und wechseln schnell die Konfession. Nein, sie sind und sie bleiben das, was sie sind, ja. Die lassen sich auch nicht fünfmal taufen, damit sie wirklich Christen sind. Wenn du einmal richtig getauft bist, es reicht vollkommen. Wahre Christen behaupten sich in dieser Welt, bewähren sich, sie beweisen sich als Christen, als Jünger Jesu. Sie sind keine Mitläufer, damit sie hier bleiben können, damit sie nicht nach Hause geschickt werden können. Und Gott bekennt sich zu ihnen. Ja, das Pöbelvolk machte damals Israel sehr viel Not, sind auch solche Mitläufer gewesen. Sie haben gesehen, Gott hat Israel gesegnet. Der liebe Gott war mit Israel, durch die Plagen hat er sich bestätigt. Und ja, wir wollen auch zu diesem Gott gehen. Aber gerade dieses Pöbelvolk hat dem Volk Gottes so viel Not bereitet. Und deshalb mussten die Israeliten 40 Jahre in der Wüste wandern, bis der letzte Pöbelmensch gestorben ist. Wahre Christen sind Salz und Licht in dieser Welt. Sie unterschreiben alles, was sie tun mit ihrem Leben. Ja, deine Gesinnung wie Jesus. Wahre Christen leben ihren Glauben aus. Ja, sie heißen nicht nur Christen, sie sind es. Sie sind Christen. Und die sind getestet. Ah, der Teufel, das ist mächtig durchgerüttelt und durchgeschüttelt. Und die sind echt. Zum Beispiel Daniel und seine Freunde in Babylon, sie sind für uns eine Ermutigung, sie haben sich bewährt. Auch wenn sie durch den Ofen gehen mussten, in die Löwengrube gehen mussten, sie sind treu geblieben. Wir wollen uns nicht verunreinigen mit dem ganzen Gefräß vom Königshof da. Ja, wir wollen nur Gemüse essen, Vegetarier sein. Und dann, König, kannst du nach 10 Tagen prüfen, ob wir noch okay sind, ob wir noch in Ordnung sind. Auch die ersten Christen, sie wurden lieber Märtyrer, anstatt dass sie dem König, den Kaiser verehrten. Ja, die Gesinnung Jesu ist, bleib standhaft. Die Gesinnung Jesu wird im Alltag erlebt, praktiziert und erfahren. Der Christ in der Welt, in der Gesellschaft, in der Stadt, im Beruf, in der Arbeit, im Alltag, der bewährt sich. Im Alltag ist der Ort der Bewährung. Ja, nicht nur am Sonntag. Da kann jeder sagen, ich glaube an Gott. Am Sonntag, wenn nicht gearbeitet wird oder sowas, weiß ich. So viele Christen heucheln. Ich war in Israel und dann besuche ich einen konvertierten Juden und dann frage ich, was machst du am Sabbat? Dann sage ich, fahr bis um die Ecke und dann gehe ich zu Fuß zur Synagoge, damit alle wissen, dass ich den Sabbat halte. Dass ich ein Kilometer zu Fuß gehe, Sabbatweg. Ja, das ist alles Heuchelei. Gott braucht keine Heuchler. Die Gesinnung Jesu ist, wenn du ein Jude bist, sei ein Jude. Wenn du ein Grieche bist, sei ein Grieche. Was auch immer ist. Im Alltag muss man sich bewähren. Der 3. Johannesbrief ist ein Brief für den Alltag. Dir gehe, so wie es deiner Seele geht. Ja, und dann werden ein paar Dinge aufgezählt. Ein sehr hochinteressanter Brief. Da wird beschrieben, der urchristliche Alltag. Geh auf meine Bibelschule und dort wirst du den 3. Johannesbrief oder die drei Johannesbriefe finden und du kannst nachgucken. Der 2. und der 3. Johannesbrief, ja, ist nur passt auf einem Papyrus, ist gar nicht so lang, ja. Und da wird beschrieben, wie sieht ein Christ im Alltag aus? Gar nicht so kompliziert. Einfach lebe als ein Mensch, als ein vernünftiger Mensch. Und eines, was der Johannes ganz besonders schreibt, ist Gastfreundschaft. Da zeigt sich, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, ob du mit anderen Leuten zurechtkommst oder nicht. Das ist die Gastfreundschaft. Es geht über die Diener Gottes. Nimmst du die Diener Gottes auf und nicht nur den Pastor, sondern auch die Geschwister, ja, den geringsten einem sogar. Wie behandelst du einen, der Jesus liebt, Jesus jünger ist, der dir vielleicht nicht so sympathisch ist, aber nimmst du den auf? Bewirtest du den auch? Ja. Wie stehst du zu ihm? Wir können ganz fromm reden, aber wir heucheln oftmals, verstehst du, dass wir sind so weit weg von der Gastfreundschaft. So wie du die Diener Gottes behandelst, so behandelst du auch Gott. Ganz einfach. Der Diener Gottes ist ein Bote Gottes, ein Arbeiter Gottes. Er dient Gott auf seine Art und Weise. Die Gesinnung Jesu ist, dass du einfach, ja, den Geringsten aufnimmst, den geringsten Dienst, nicht nur dem Evangelisten, den Superstar oder wer auch immer ist. Ja, viele wollen dann den Superstar, den Evangelisten aufnehmen oder ihn chauffieren, aber die Schwester, den Bruder, die Oma, den Opa aufzunehmen und ihn zu bewirten und mal einen Kuchen backen oder was Nettes tun. Und der ist ein Diener Gottes, der den Willen Gottes tut, der treu ist, der seinen Platz ausfüllt, wo Gott ihn hingestellt hat. Ja, der Johannes schreibt im 3. Johannes, Vers 5, mein Lieber, du handelst treu. Mein Lieber, du handelst treu. Und Christen sind Menschen, die Gesinnung Jesu haben, die handeln treu. Treu an den Geschwistern, treu an fremden Menschen, treu an den Flüchtlingen, treu, was weiß ich, an wem auch immer, den Gott in deinen Weg schickt. Man kann eifrig sein, aber man ist nicht treu. Du handelst treu. Du hast wenig bekommen, aber das Wenige, was du bekommen hast, du hast es gut gebraucht und deine Pflicht und deine Aufgabe erfüllt. Du funktionierst. Das ist die Treue, was Gott sucht. Gott sucht Treue. Nicht nur Halleluja und was weiß ich, große Worte und Sprüche. Du bringst deine Arbeit zu Ende. So viele Leute haben was angefangen und waren nicht treu. Ja, wie viele Leute sind in meinen Gemeinden durchgegangen und die haben groß versprochen, der Herr hat mich zu dir hergeführt und so weiter, das war der Wille Gottes. Und sie sind nicht bei der Sache geblieben. Dann muss sich der liebe Gott getäuscht haben. Jesus war treu in dem, was er tat. Er sagte als kleiner Bub mit 12 Jahren, ich muss in das sein, was meines Vaters ist, im Hause Gottes, ja. Dein Leben besteht nur aus den Ruinen. Schau doch dein Leben an. Da was angefangen, dort was angefangen, dort was angefangen, dort mal gewesen. Und hier in den Städten, in Berlin oder damals in Stuttgart, das sind die Menschen wie Schmetterlinge, die fliegen von Blume zu Blume, von Gemeinde zu Gemeinde. Die sind nicht treu. Ich mag Katholiken, wenn die sich bekehren, die sind treu. Halleluja. Protestanten haben das nicht gelernt. Aber ein Katholik hat es gelernt, der ist treu. Ein guter Katholik. Ja. Dein Leben besteht nicht nur aus unvollendeten Baustellen. Du handelst treu. Ja, und Gott gefällt die Treue. Ja. Viele Menschen vernachlässigen die Gemeinde, die Gottesdienste, die Gebetsstunde, die Gastfreundschaft. Die Gastfreundschaft, was auch immer ist. Ja. Denk darüber nach. Du handelst treu. Du machst weiter an dem, was Gott in deinem Leben angefangen hat, was er dir gesagt hat und was er dich gelehrt hat und was er dir befohlen hat. Treu, treu sein. An die Aufgabe, die du von Gott erhalten hast, bleibe treu da drin. Einfach auf Gedeih und Verderb, bis Gott dich vielleicht woanders wegholt oder dass du stirbst. Ich mache Mitgliederaufnahme mal in Stuttgart und dann frage ich nach der Mitgliederaufnahme, hat irgendjemand noch eine Frage? Und dann fragt eine Schwester, und wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Und ich habe schnell gebetet, lieber Gott, gib mir einen Gedanken. Und ich habe ein paar Gedanken bekommen. Wenn du vom Glauben abfällst, bist du aus der Gemeinde schon ausgetreten. Und wenn du stirbst und wegziehst, bist du auch aus der Gemeinde ausgetreten. Also sonst gibt es keinen Grund, aus der Gemeinde auszutreten. Da, wo Gott dich hingestellt hat, das ist dein Platz. In aller Liebe. Du machst weiter. Du baust auf den Grund weiter, der gelegt worden ist. Du vernachlässigst nichts. Deine Aufgabe, ja, ist vielleicht, ja, nicht so hübsch wie die anderen Aufgaben, nicht so angenehm, aber die Treue zahlt sich aus. Ja, die Treue zahlt sich aus. Viele leiden, weil sie nicht treu sind. Sei treu. Ich meine es wirklich ernst. Deine Gesundheit hängt von der Treue ab. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 15 heißt es, niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder dass er ein fremdes Amt greift. Sei treu, das, was Gott dir gegeben hat, diene da drin und erfülle deine Aufgabe. Jesus war treu in allem, was er tat. Ja, ich muss in das bleiben, was meines Vaters ist und hat lieber die Eltern laufen lassen. Der Christ ist ein Haushalter Gottes, ein Verwalter und Diener Gottes. Ja, in 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2 heißt es da, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie treu erfunden werden. Also auch von mir, verstehst du? Ich könnte auch die Sache hinschmeißen und sagen, komm, jetzt, du bist Rentner, leg dich auf die faule Haut, lass dich sonnen. Ja? Der Christ lebt nicht für sich selbst. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, was mir wichtig geworden ist, die Gesinnung Jesu Christi. Der Christ lebt für Gott, selbst wenn es schwierig ist, wenn es unmöglich ist oder wenn man verspottet wird. Ja? Er ist einfach zur Ehre Gottes da. Es ist nicht einfach, die Gesinnung Jesu auszuleben. Du musst treu bleiben. Ich rate dir, ja, und bitte und sag dir, wie das funktioniert. Lass den Heiligen Geist dich leiten und führen, dass du treu bist und dass du alles ausrichtest, was Gott dir aufgetragen hat. Sonst lebst du nur ein halbes Leben oder gar kein Leben. Ja, ist nur ein Schmetterlingsleben von Blume zu Blume. Mein Text ist Philipper Kapitel 2, Vers 5. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. So gesinnt. Jesus blieb treu. Bis zu seinem 30. Lebensjahr war er in Nazareth, arbeitete in der Werkstatt von seinem Ziehvater Josef. Jesus entäußerte sich und wurde wie ein Sklave unter den Menschen gleich. Ja, das ist die Treue. Der Vater im Himmel hat ihn geschickt hier auf diese Erde und er war treu in allem, was er tat. Er hat nicht auf sein Recht gepocht. Ja, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Mir stehen diese Dinge alles zu. Nein, er wurde wie ein Mensch behandelt. Sein Leben war das Leben eines Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das war die Gesinnung Jesu. Er ging konsequent seinen Weg. Und so war Jesus demütig, ohne Egoismus, ohne Selbstsucht. Er war Gott gehorsam, Gott vertrauend. Er war anders als alle anderen Menschen, die in seiner Umgebung waren. Viele Menschen zeigen gern ihr Reichtum. Oh, guck mal, ich bin Kind Gottes. Ich bin gesegnet, was auch immer ist. Ja, aber Jesus hat das gar nicht benutzt, gar nicht gebraucht. Ja, viele zeigen ihre Trümpfe und geben die Trümpfe nicht aus der Hand. Jesus hat das alles losgelassen, entäußerte sich selbst, hat als die Jünger in Jerusalem waren und Jesus verhaftet wurde, dann fragte, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr nicht mehr bei mir bleiben? Nur der Johannes blieb bei Jesus und der Mutter Maria. Wir wollen nach oben, aber Jesus ging nach unten. Wir wollen ganz groß rauskommen, aber Jesus wurde ganz klein, dass er sogar in eine Krippe reinpasste. Wir wollen perfekt sein wie Gott, aber er ließ seine göttliche Herrlichkeit im Himmel zurück. Wir bestimmen unseren Weg oder wollen bestimmen unseren Weg und selber die Ziele ansetzen, aber er ließ sich von Gott bestimmen. Dein Wille geschehe. Ja. Jesus ist hier unser Vorbild, das Modell Gottes, das Maß aller Dinge. Jesus ist dabei, sich seine eigene Gemeinde zu bauen, seine Braut, ja, und die ihn liebt, die ihm dient, die auf ihn hört. Ja, er beruft dazu die Leiter, die Diener, die Gläubigen, ja, die nach seinem Herzen sind, aus allen Kirchen, Denominationen, Ländern und Völkern und Sprachen. Er bringt die Leute zusammen. Das ist Jesus, die seine Gesinnung haben, die seinen Geist haben und ihr Leben dementsprechend. Er beruft die Leiter nach anderen Kriterien als für die Kirche. Lies Apostelgeschichte Kapitel 6. Ja, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Seine Auswahl sieht nach Treue, nach Weisheit Gottes. Ja, sind die wirklich voll dem Heiligen Geist? Sind die demütig? Sind die Diakone? Gehen sie durch den Staub? Für Jesus ist wichtig, nicht ob man Griechisch oder Hebräisch kann. Für Jesus ist wichtig, ja, dass man Jesus-Sprache spricht. Und Jesus sprach Aramäisch. Das ist so Kauderwelsch. Ja. Er sprach die Sprache des Alltags, des Volkes, der ganz normalen Menschen, des Bürgers. Ja. Das sprach Jesus. Die Gesinnung Jesu ist, eines Sinnes zu sein. Ja. Wir halten zusammen mit Gott, mit uns selbst und mit anderen Menschen. Wir halten zusammen und wir sorgen für das Wohl der Menschen. Unserer Familie und unserer Geschwister. Und vor allem mit den Gläubigen suchen wir die Verbindung. Und selbst ein Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Und das kannst du von jedem Brunnen, aus jeder Quelle, aus jedem Bächlein schöpfen. Ja, vor allem in Verbindung mit Gott bleiben. Das ist Treue. Die Treue dem Herrn halten. Und wenn du die Treue nicht den Menschen halten kannst, kannst du auch Gott nicht die Treue halten. In aller Liebe kannst du von mir denken, was du willst. Ich habe 55-jährige Erfahrung im Dienst an Menschen. Wenn du nicht unter den Menschen die Treue halten kannst, deinem Partner die Treue nicht halten kannst, deiner Familie die Treue nicht halten kannst, deiner Gemeinde die Treue nicht halten kannst, da kannst du auch Gott nicht die Treue halten. Da ist alles nur Flop. Niemals kann ein Einzelner alle Begabungen haben, bis es jeder Mensch hat ein Stückwerk und wir sind ein soziales, ja, sozial gepolt als Menschen und deshalb wir brauchen einander. Du brauchst deine Schwester, du brauchst deinen Bruder, du brauchst, ja, deine Geschwister. Du brauchst Ergänzung und es ist nicht gut, hat der liebe Gott gesagt im Garten Eden. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, du brauchst irgendjemand, der mit dir den Weg geht. Der Mensch kommt allein auf diese Welt und geht wieder allein auf diese Welt, aber er braucht für das Leben hier in dieser Welt irgendjemand, auf den er sich verlassen kann, dem er dienen kann, der ihm dienen kann. Ja, er braucht den anderen, er braucht die Gemeinde des Reich Gottes, er braucht andere Heilige, andere, ja, Personen, der braucht Eltern, der braucht Kinder, der braucht Geschwister, der braucht Freunde, der braucht Partner. Die ganze Welt ist hier in Deutschland, fast 12% der Bürger sind einsam und Einzelgänger. Die haben keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen, wenn sich das Wasser bewegt, dass er mich da reinschmeißt ins Wasser und dass ich gesund wäre. Ja, wenn du niemand hast, ist dein Leben sinnlos und wirst kaum überleben. Kaum überleben. Die Gesinnung Jesu ist, dass man die Hilfe, den Dienst des anderen dankbar annimmt. Halleluja. Dankbar annimmt. Und wir sollen dienen, nicht als den Menschen, sondern wir sollen Gott dienen. Unser Dienst geht vor Gott. Es reicht nicht aus, die Hilfe Gottes allein zu haben, sondern ja, wir müssen nicht nur Gott verwirklichen, sondern wir müssen auch dem anderen dienen und der andere muss uns dienen. Das gehört beides zusammen. Und ich frage dich, wo ist das der Fall?
Wo ist das der Fall? Seid eines Sinnes, habt die gleichen Gedanken, den gleichen Wunsch, die gleiche Vision. Philipper 2, Vers 2. Erfüllt meine Freude, sagt Paulus. Seid gleichgesinnt, habt die gleiche Liebe, seid eines Sinnes. Lebt nicht im Streit oder Widerspruch miteinander. Widersprüche bringen uns nur in den Abgrund und führen uns nirgendwo hin. Die zerreißen uns. Seid eines Sinnes, habt die gleiche Meinung. Auch wenn du mit dem nicht einverstanden bist, aber die gleiche Meinung. Ich liebe Jesus, er liebt Jesus, wir lieben Jesus und wir gehen auf dem Weg zusammen. Habt die gleiche Einstellung, seid gleichen Sinnes, geh in die gleiche Richtung. Ich bin in einem charismatischen Kreis mal in Bayern gewesen und da ist ein so 11-, 12-jähriger Junge, hat eine Vision und fragt dann, kann ich diese Vision bringen? Und der Pastor hat dann gesagt, ja, bring's. Und dann sagt der Junge, ich sehe einen Pferdewagen, vorne Pferd angespannt und hinten Pferd angespannt und die ziehen beide in ganz verschiedene Richtungen und die wundern sich, wenn der Wagen kracht und zusammenbricht. Und so viel wundern sich, wenn das Reich Gottes zusammenbricht, Kracht und Spaltung entsteht, der eine zieht in die Richtung und der andere in jene Richtung. Wir sollen in eine Richtung ziehen, gemeinsam, dem Namen nach. Habt das gleiche Ziel, die gleiche Gesinnung, verfolge die gleiche Vision. Gleichgesinnt sein heißt gleichdenken. Ja, es geht um die Sache Gottes, um die Sache Jesu. Es geht um das Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird alles solches, was ihr sucht und braucht und benötigt, zufallen. Habt die gleiche Meinung. Ja, ja, verabredet dich zuerst. Wir gehen zusammen dem Herrn nach. Wir gehen den Weg Gottes. Nicht was andere sagen ist wichtig, sondern was andere tun. Das ist wichtig. Den Wagen zerreißen sie nachher. Und das passiert auch. Diese Vision war wirklich von Gott in dieser Gemeinde. Und die Gemeinde ist kaputt gegangen, weil die einen haben in die Richtung gezogen und die anderen in jene Richtung. Gleichgesinnt sein heißt, einstimmig sein, harmonisch sein. Jakobus sagt einmal, aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig süßes und bitteres Wasser fließen. Wir müssen sicher sein, ja, der Teufel hat dafür gesorgt, dass in Babel die Sprachen verwirrt wurden, die haben sich einander nicht mehr verstanden. Und schau diese Welt an, die meisten Leute verstehen nicht einmal sich selbst mehr. Nicht mal sich selbst mehr. Die sind so mit ihrem Smartphone beschäftigt. So gucken sie oft auf ihre Vorteile. Wer hat's geschrieben? Wer hat sich gemeldet? Wer hat mich angeklickt? Ja. Verwirrung ist ein Werk. Ja, vom Teufel, aber Gott lässt es zu, damit die Menschen ihre Pläne nicht ausführen können. Wir sind für etwas Großes bestimmt, aber die Verwirrung ist die Begrenzung. Und dann zerstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Und bis der Heilige Geist am Pfingsten die Menschen wieder zusammengebracht hat. Und sie sprachen die gleiche Sprache. Ja, sie sprachen in anderen Sprachen. Sie waren gleichgesinnt. Wenn man den Heiligen Geist nicht hat, ist man verwirrt. Hat man Depressionen. Das Leben bleibt dunkel und trüb. Man lebt in Widerspruch, in Disharmonie. Studier mal die Leute. Glaub doch mir, du musst mir nichts glauben. Ja, aber studiert die Leute, die Depression haben, die angeblich depressiv sind. Sie sind zerrissen, persönlichkeitsgespalten. David sagt, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Er hat am Saul gesehen, was passiert. Da kommt ein böser Geist über diesen König, wenn der Geist Gottes gewichen ist. Wir werden verunsichert und verwirrt, wenn Gott seinen Geist entzieht und wir gehen unter. Wenn wir nicht mehr eine Sinne sind, sind einer Meinung nicht mehr mit Gott auch. Ja, das passiert und der Teufel sorgt dafür. Dann tauchen Widersprüche bei uns auf, dann werden wir unsicher, dann kommen wir ins Schleudern. Dann verlieren wir den Glauben, die Hoffnung und die Freude. Ja, war das umsonst, was ich da gemacht habe. Ja, dann wird alles undurchsichtig in unserem Leben, weil es so fraglich ist, das wirklich alles. Das erhöht bei uns den Blutdruck, das erhöht unseren Stress, das macht uns Angst, das beunruhigt uns. Ja, wenn wir mit Gott nicht mehr übereinstimmen, und das ist das Wichtigste, zuerst mal mit Gott übereinstimmen. Sei eines Sinnes mit Gott, dass du mit Gott übereinstimmst. Ja, wenn das nicht der Fall ist, wird dein Leben finster. Finsternis ist die Abwesenheit Gottes in unserem Leben, das schlägt auf unseren Körper. Da wird alles trüb und dunkel, dann werden wir krank. Und da kann nicht einmal die beste Medizin uns heilen. Und das erzeugt den Mangel in unserem Leben, diese Disharmonie mit Gott. Übereinstimmung mit Gott ist eines Sinnes mit Gott sein, damit sein Plan sich in meinem Leben sich verwirklicht, mit Gott übereinstimmen, mit seinen Vorgaben, mit seinem Willen übereinstimmen, was er will. Dein Wille geschehe, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, ja. Und das wirkt sich gut auf dem Körper aus. Und ich wünsche dir, schreibt Johannes im 3. Brief, dass es dir gut geht, dass es dir so gehe, wie es deine Seele geht. Aber viele Seelen sind krank. Und dann ist auch im Körper keine Harmonie. Sei gleichgesinnt, heißt es, sprich die gleiche Sprache, tu die gleichen Werke, denk die Gleiches, in die gleiche Richtung, hab das richtige Wollen, das, was der Heilige Geist will, das willst du auch. Von den Jüngern heißt es einmal den Aposteln, im Apostelgeschichte 15, sie haben sich gestritten, Paulus und Petrus und so weiter, sollen wir zu den Heiden gehen, was sollen wir machen, müssen wir die Heiden was auflegen? Und dann heißt es, nachdem sie lange gestritten haben, haben sie gebetet und dann haben sie gesagt, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Und da ging diese Sache weiter und sie gaben einander die Hand und sie zogen los in die ganze Welt. Ja? Es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Was sagt Gott über dich oder mich, über uns? Ja? Über sich denken. Das, was Gott denkt, sollten wir auch über uns denken. Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Geh auf deine Knie, bete. Bete in Sprachen, dann kriegst du ein prophetisches Wort. Und dann erfährst du, was Gott über dich denkt. Sich in Gott so sehen, wie Gott Christus sieht. Er sieht ihn als seinen Sohn. Ja. Gott soll dich so sehen, wie Christus dich sieht. Deine Position im Reich Gottes soll dieselbe sein, wie Jesu Position war. Er regiert. Er verwaltet alles. Ja, wir sollen gleichgestaltet sein wie Jesus, in allem gleich erfunden werden wie er. Ja, nicht nur in der Taufe, sondern auch in dem Tod und der Auferstehung. Zu allem bereit sein, wie Jesus auch bereit war zu allem. Jesus war bereit zum Sterben, war bereit beleidigt zu werden, war bereit verraten zu werden, war bereit geschlagen zu werden, war bereit abgelehnt zu werden. Das war Jesus. Er war bereit, alles allen zu vergeben. Das war Jesus. Sind wir auch so gesinnt, wie Jesus war? Ohne Kreuz keine Krone. Wir müssen Jesus in allen Stücken gleich werden. Petrus schreibt im 2. Brief, Kapitel 1, Vers 4, wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Ja, die Gesinnung Christi haben, in seine Fußspuren gehen, mit den gleichen Konsequenzen. Halleluja. Ja, und wir sollen Gott immer vor Augen haben. Lieber Heiland, schenk uns die gleiche Gesinnung, die du hattest. Gib uns ein Herz wie deins, voller Glauben und Liebe, voller heiligen Trieben. Gib uns ein Herz wie deins mit der Übereinstimmung mit dem Vater im Himmel. Halleluja, ich segne alle, die jetzt dein Wort gehört haben und mach sie stabil. Gib ihnen die Gesinnung Jesu Christi. Heiland, wir haben so viele Namenschristen, aber wir haben so wenig Heilandsleute, die dem Heiland gefallen. Ich segne sie jetzt in Jesu Namen. Dein Geist möge seinen Weg haben. Amen.